7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und dieses Mal widmen wir uns den Themen der Kalenderwoche 36. Es gibt Neues aus dem Bereich Telekommunikation und es stehen mögliche Veränderungen im DAX bevor. Zunächst aber schauen wir auf ein Thema, was uns in den vergangenen Tagen beschäftigt hat. Dafür ist mein Kollege Franz Kongbui bei mir. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, es gibt Neues in Sachen potenzielle Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit. Da hat sich einiges getan und lass uns doch vielleicht zunächst mal mit den schnöden Fakten beginnen. Was genau ist denn der neueste Stand?
Ja, UniCredit hat ihre Beteiligung an der Commerzbank auf 26% erhöht. Das ist ein deutlicher Schritt nach vorn und hat sofort für politische Reaktionen gesorgt. Auf der Bundespressekonferenz am Montag, da war der Ton sehr scharf. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte wörtlich: Wir lehnen das erneut unabgestimmte und unfreundliche Vorgehen der UniCredit ab.
Wie positioniert sich die Bundesregierung denn insgesamt?
Ja, die Linie ist unverändert. Der Bund hält aktuell gut 12,7% der Commerzbank und betont dabei, die Strategie der Eigenständigkeit zu unterstützen. Ein Verkauf der Bundesanteile ist ausdrücklich ausgeschlossen. Allerdings ließ die Sprecherin offen, ob es überhaupt Gespräche zwischen Bundesregierung und UniCredit gibt.
Jetzt ist ja bei Beteiligungen auch immer ein Sitz im Aufsichtsrat ein Thema. Was spielt das denn für eine Rolle?
Ja genau, also theoretisch hat UniCredit mit diesem Anteil das Recht, einen Sitz im Aufsichtsrat zu beanspruchen. Bisher hat sie aber noch keine Ambition gezeigt, dort einzuziehen. Auch in der Mitteilung vom Montag hieß es, man strebe zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Aufsichtsratssitz an. Gleichzeitig wolle man aber die Fortschritte der Commerzbank aufmerksam verfolgen.
Rechtlich lässt sich wahrscheinlich schwer gegen so eine Aufstockung vorgehen, oder?
Ja, praktisch überhaupt nicht. Das Außenwirtschaftsrecht greift nicht, weil UniCredit ein Institut aus der EU ist. Und wettbewerbsrechtlich gibt es weder bei der EU-Kommission noch beim Bundeskartellamt Bedenken. Auch die Bankenaufsicht hat in der Vergangenheit das Inhaberkontrollverfahren für eine Beteiligung knapp unter 30% bereits positiv beschieden.
Und was sagt die Commerzbank selbst?
Ja, die sieht keinen Anlass, ihre Wachstumsstrategie zu ändern. Auch die Aktienrückkäufe laufen weiter. Dabei ist man sich bewusst, dass genau diese Rückkäufe die Beteiligung von UniCredit noch weiter erhöhen könnten. Sobald die 30%-Schwelle erreicht ist, wäre ein Pflichtangebot fällig.
Jetzt ist ja die große Frage, was bedeutet das denn alles für die Zukunft der Commerzbank?
Ja, der Übernahmekampf ist in eine entscheidende Phase eingetreten. Damit mit 26% und der Option auf weitere 3% plus den Effekt der Aktienrückkäufe, wie erwähnt, steht UniCredit faktisch direkt vor der Schwelle von 30%. Und wenn ein Pflichtangebot auf dem Tisch liegt, werden die freien Aktionäre sehr wahrscheinlich verkaufen. Denn der Kurs war in Erwartung einer Offerte schon nach oben getrieben worden.
Das klingt jetzt so, als ob die Eigenständigkeit der Commerzbank schon fast nicht mehr haltbar wäre.
Richtig. Allein mit einer Sperrminorität hat UniCredit jetzt schon eine Blockademöglichkeit bei wichtigen Entscheidungen. Damit ist die Eigenständigkeit der Bank im Kern verloren, auch wenn das formal vielleicht noch anders klingt.
Und was sagt die Bundesregierung dazu? Welche Konsequenzen zieht sie?
Ja, sie muss ihre Strategie überdenken. Bisher hat Berlin auf Fundamentalopposition gesetzt, also auf die klare Ablehnung, wie erwähnt, jeder Annäherung. Aber Orschel hat Fakten geschaffen, die rechtlich nicht angreifbar sind. Kartellrechtlich und aufsichtsrechtlich wird er keine Hürden mehr haben. Und die EU-Kommission hat sogar schon gezeigt, dass sie staatliche Einmischungen in Bankenkonsolidierungen kritisch sieht. Stichwort gelbe Karte an die italienische Regierung bei den Bankenübernahmen in Italien.
Und was wäre jetzt ein realistischer Ansatz, um die Situation, sagen wir mal, konstruktiv zu begleiten?
Ja, man könnte statt weiter zu blockieren, ja, tatsächlich konstruktive Gespräche mit UniCredit aufnehmen. Ein sogenannter Boardroom War im Aufsichtsrat, also ein ständiger Konflikt zwischen den Lagern, der würde nur Verlierer produzieren und am Ende die Commerzbank lähmen. Besser wäre es für den Finanzplatz Deutschland, konkrete Vorteile auszuhandeln.
Was könnte denn das zum Beispiel sein?
Ja, ein realistisches Ziel wäre, Frankfurt als Deutschlandzentrale von UniCredit zu etablieren. Das wäre zwar nur ein Trostpflaster, denn Entscheidungsgewalt und Dividenden würden nach Mailand abfließen, aber es würde wenigstens den Standort stärken und auch die Stakeholder in Hessen und Bayern, wo UniCredit über die Hypovereinsbank präsent ist, die würden damit einbezogen werden.
Das klingt aber so, als hätte man in Berlin ein durchaus entscheidendes Zeitfenster eigentlich schon verpasst, oder?
Ja, ganz genau. Direkt nach Bekanntwerden der Derivateposition von UniCredit hätte man eigentlich über die KfW eine Sperrminorität aufbauen können, um Orchell abzuschrecken. Aber stattdessen hat man nur Protestnoten verschickt und die, das zeigt sich jetzt halt, sind politisch ohne Wirkung.
Danke schon mal bis hierhin, Franz. Wir sprechen gleich noch weiter. Am Mittwoch wird es dann spannend im Leitindex der Börse. Es könnte zum ersten Mal in diesem Jahr zu Veränderungen im Leitindex DAX kommen. Welche Szenarien es da gerade gibt, das bespreche ich jetzt mit Daniel Schnettler, dem Leiter des Kapitalmarktressorts bei der Börsenzeitung. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine, freue mich hier zu sein.
Daniel, die DAX-Zusammensetzung könnte sich in wenigen Tagen ändern. Bevor wir dem Journalistenstandard Namen sind Nachrichten folgen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, hol uns doch mal ab. Woran bemisst sich denn überhaupt, wer Teil im DAX sein darf?
Ja, allgemein sind es halt die 40 größten Unternehmen. Früher waren es mal die 30 größten, seit einigen Jahren ja die 40 größten Unternehmen. Und die Definition von Größe ist hier Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung. Und es wird jeweils nur geguckt, was auch im Streubesitz sich befindet. Das heißt, große Aktienpakete in dem Fall dann nicht. So ganz einfach ist es aber dann auch nicht zu berechnen. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Berechnungsmethoden. Im Kern ist das, in diesem Fall stützen wir uns auf JP Morgan und Matzke Research, die einfach im Vorfeld gucken, wo stehen die Unternehmen, wie groß sind sie, wie schwer sind sie an der Börse. Das kann sich allerdings auch noch ändern, weil, wie wir alle wissen, die Börse schwankt. Bei manchen geht es rauf und runter. Das heißt, eine definitive Antwort werden wir erst bekommen, wenn tatsächlich die deutsche Börse das Ganze bekannt gibt.
Jetzt ist in diesem Fall der Zeitraum, der betrachtet wird, vom 4. bis zum 29. August. Und wie du schon sagst, es kann sich noch verändern, aber es gibt eben immer diese Hochrechnungen, wo man schon so ein paar Namen mal in den Ring werfen kann und so ein bisschen eine Tendenz bekommt, wer die möglichen Auf- und Absteiger sind, ohne da den finalen Berechnungen vorgreifen zu wollen. Welche Namen werden denn gehandelt für die September-Überprüfung?
Ja, wie du schon richtig gesagt hast, bevor ich dann zu den Namen komme, sind die letzten 20 Handelstage im August, bevor wir dann halt im September die Verkündung haben. Und es gibt einen wahrscheinlichen Sieger, da sind sich die Experten ziemlich einig. Und das ist der Industrie- und Maschinenbaukonzern GEA. Der ist aus dem MDAX bekannt und der dürfte den Laborzulieferer Sartorius ersetzen, der selber ohnehin relativ kurz erst im DAX ist, nämlich seit 4 Jahren. Also auch da zeigt sich, Unternehmen, die nur knapp reingekommen sind, fliegen dann auch schnell mal wieder raus. Sartorius ist der kleinste DAX-Pferd und wie gesagt, dürfte in diesem Fall durch GEA ersetzt werden.
Es könnte ja aber, was man hört, auch für Porsche eng werden, oder?
Richtig, wobei wir in diesem Fall unterscheiden müssen. Es gibt zwei Porsches, das macht es immer ein bisschen kompliziert. Es gibt den Autobauer Porsche, also der ganz physisch in Stuttgart die Sportwagen und Geländewagen zusammenbaut. Das ist die Porsche AG und dann gibt es die Beteiligungsgesellschaft der Familien Porsche und die Porsche SE. Von der reden wir hier nicht. Da sind die ganzen Volkswagen-Anteile drin, sondern die Porsche AG, das ist eine Tochtergesellschaft von Volkswagen. Und der kann tatsächlich auch rausfliegen. Also zuletzt lief es geschäftlich für Porsche nicht so wahnsinnig prickelnd, hat man gesehen auch an den Geschäftszahlen von Volkswagen. Die haben am Ende weniger Marge gemacht als zum Beispiel eine Skoda. Und entsprechend steht der Börsenkurs auch nicht wahnsinnig prickelnd. Und für Porsche, wenn denn Porsche wirklich rausfällt, ist noch nicht ganz sicher, könnte Scout24 in den DAX aufsteigen. Also ein Internetunternehmen statt ein Industrieunternehmen. Und Scout24 kennen wir halt von den Bewertungsplattformen.
Es gibt ja auch noch ein paar andere mögliche Aufsteiger, die allerdings, glaube ich, im Moment einfach keinen Absteiger gegenüber haben, ne?
Genau, also ein alter Bekannter ist die Lufthansa, früher eigentlich immer ein fester DAX-Wert, seit einiger Zeit nicht mehr. Auch der Versicherer Talanx, eine der größten Versicherungsgesellschaften in Deutschland, könnte aufsteigen. Oder Nemetschek, eher einem kleineren Kreis bekannt, das ist ein Hersteller von Bausoftware, aber offensichtlich so groß, dass auch da ein Aufstieg in Frage kommt. Aber wie du schon selber sagst, dafür brauchen wir erstmal einen Absteiger. Wenn kein Absteiger, dann kein Aufsteiger. Und im Moment sind alle anderen DAX-Unternehmen einfach noch so sattelfest, dass vermutlich da erstmal nichts passiert.
Wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, dann haben auch Wechsel im DAX zuletzt ziemlich einen Seltenheitswert gehabt, ne?
Ja, das stimmt. Der letzte Wechsel war 2024. Da lag es allerdings an einer Übernahme. Da war es der Chemiekonzern Covestro, der übernommen wurde und entsprechend natürlich von der Börse gegangen ist. Damals rückte dann Fresenius Medical Care, also ein Gesundheitskonzern, in den DAX auf. Und da kommt es aber immer so ein bisschen drauf an, es gibt reguläre Überprüfungen und in diesem Fall war es halt eine außerplanmäßige Überprüfung, weil, wie gesagt, durch diese Übernahme. Der letzte Wechsel bei einer regulären Überprüfung, das war 2022, also schon ein bisschen zurück. Und ausgerechnet hat damals da die Porsche AG, jetzt Abstiegskandidat, Puma ersetzt. Also insofern ganz spannend, wenn Porsche nach 3 Jahren wieder rausflüge.
Wie geht's denn jetzt weiter? Wann haben wir Klarheit und wann tritt dann dieser neue DAX, auf den wir sehnsüchtig warten, auch in Kraft?
Bekannt gegeben wird es am 3. September, also am Mittwoch, wer denn jetzt wirklich reingeht, wer rausfliegt und das Ganze allerdings abends erst nach Handelsschluss und in Kraft tritt das Ganze erst am 22. September. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis wir es tatsächlich in unseren Depots gegebenenfalls sehen.
Und da passiert dann auch ein bisschen was gerade bei ETFs, ne?
Genau, wenn ein ETF den DAX abbildet oder entsprechend auch die anderen Indizes, das Ganze sortiert sich ja dann nach unten durch. Dann müsste das auch entsprechend angepasst werden. Das heißt, das passiert aber automatisch, da muss ich als Anleger ja nichts machen. Insofern, das hat durchaus Auswirkungen, wobei dadurch, dass halt auch vorher schon viel drüber geredet wird, sind die Kursschwankungen jetzt nicht mehr so gigantisch.
Also spannende Tage für insbesondere die Anwärter und die potenziellen Absteiger. Am Mittwoch werden die Änderungen in den DAX-Indizes bekannt gegeben, abends nach US-Handelsschluss. Das war schon mal der Blick auf die gehandelten Namen mit Daniel Schnettler, dem Leiter des Kapitalmarktressorts bei der Börsenzeitung. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Gerne. Ich bin auch gespannt, wie es dann ausgeht. Tschüss.
Und dann gibt es in den nächsten Tagen auch noch ein Highlight für Tech-Nerds und solche, die es gerne werden wollen. Am Freitag startet die IFA. Das ist die nach eigenen Angaben weltgrößte Ausstellung für Unterhaltungselektronik und auch für Haushaltsgeräte. Allerdings muss man konstatieren, Franz, die Konsumstimmung, die ist hier in Deutschland eigentlich eher verhalten, ne?
Ja, schon. Die Verbraucher sind vielfach verunsichert. Zum einen spielt natürlich die Angst vor Jobverlust eine Rolle, zum anderen belastet natürlich die Handelspolitik von Donald Trump. Hatten wir ja schon öfter hier. Er hat ja zuletzt wieder mit 9 Zöllen auf EU-Waren gedroht, aus Ärger über die europäische Tech-Regulierung.
Jetzt wird die IFA natürlich alles daran setzen, dennoch ein bisschen Konsumanreize zu schaffen. Was sind denn die Themen, die in diesem Jahr besonders im Fokus stehen?
Ja, vor allem Smart-Home-Technologien und künstliche Intelligenz. Besucher können erleben, wie das Zuhause zunehmend selbst verwaltet wird, etwa durch Kühlschränke, die Rezeptideen vorschlagen, auf Basis der Dinge, die im Kühlschrank stehen, oder durch vernetzte Kaffeemaschinen und Staubsauger.
Das klingt recht vielversprechend und auch Robotik, glaube ich, spielt eine Rolle, ne?
Definitiv. Die Hersteller sehen humanoide Roboter natürlich bereits als Teil der Zukunft im Haushalt. Das schwäbische Startup Neura Robotics präsentiert beispielsweise einen Roboter, der unter anderem Wäsche bügeln kann. Das Unternehmen hat erst Anfang des Jahres 120 Millionen Euro von Investoren eingesammelt.
Gut, Wäsche bügeln wird einem jetzt nicht fehlen, ne?
Nee, gar nicht.
Und abgesehen davon gibt es noch weitere Highlights, vielleicht, sagen wir mal, etwas weniger futuristischer Art?
Ja, wie gewohnt werden die neuesten Smartphones, Computer, Games, auch Drohnen und E-Bikes sowie Wearables gezeigt. Besonders stark wächst aktuell der Fitness- und Gesundheitsbereich. Statt Uhren sind smarte Ringe zum Gesundheitstracking im Trend. Der finnische Hersteller Oura hat dadurch zuletzt eine Bewertung von über 5 Milliarden Dollar erreicht.
Und dann gibt es ja auch noch den nächsten Technologiesprung bei einer liebgewonnenen Technologie, dem Fernsehen und bei Bildschirmen, ne?
Ja, da geht es vor allem um 8K, also die derzeit höchste verfügbare Auflösung mit rund 33 Millionen Pixeln. Das ist natürlich ideal, um Filme, Serien oder Naturdokumentationen in extremer Schärfe zu erleben.
An dieser Stelle wie gewohnt noch ein kurzer Blick auf die Termine in den kommenden Tagen. Am Montag ist ein Börsenfeiertag in den USA, da wird der Labor Day begangen und es beginnt die Herbstkonferenz des Equity Forums in Frankfurt, die wird bis Dienstag dauern. Am Dienstag dann die Pressekonferenz des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA zum Thema Wo steht das Gastgewerbe in Berlin? Und am Mittwoch findet in Frankfurt die 10. Air Cargo Conference statt und in Düsseldorf beginnt der Immobiliendialog 2025, der bis Donnerstag laufen wird. Außerdem am Mittwoch, wie schon besprochen, die Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes. Am Donnerstag startet dann die Konferenz der G7-Parlamentspräsidenten in Ottawa, die bis Sonntag dauern wird. Und in Berlin gibt es eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses. Am Freitag dann, wie erwähnt, der Auftakt der internationalen Funkausstellung in Berlin. die wird bis zum Dienstag laufen. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft, die finden Sie wie immer unter börsen-zeitung.de. Da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle wichtigen Infos wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 36. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Und das Wetter soll zwar ein bisschen durchwachsen werden, aber wenn sich die Gelegenheit gibt, Franz, in Frankfurt lohnt es sich rauszugehen und mit offenen Ohren am Museumsufer entlang zu schlendern, ne?
Auf jeden Fall. Ich werde da sein, bei der Feinstaubbühne im Wesentlichen, aber ja, ich freue mich drauf.
Für die Nicht-Eingeweihten, es ist Museumsuferfest. Kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auch über Nicht-Frankfurter Besucher und wir hören uns hier an dieser Stelle am kommenden Freitag wieder. Freuen uns, wenn Sie mit dabei sind und bis dahin machen Sie es gut und haben Sie eine gute Woche. Bis dann.
Das war 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.